Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Quickie, dem Podcast der ProMedia, bei dem kurz, knapp und klimafreundlich auf das bestimmte Thema unserer Zeit eingegangen wird, den Klimawandel. Und ich bin Nemi Sever und begrüße heute im Rahmen des Alpen-Klimagipfels den Klimapsychologen Fabian Hirt.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir gehen anfangs immer auf einen Begriff auf der Klimawand ein und zwar sieht man die dann auch auf der YouTube-Version unseres Podcasts. Und da gehen wir immer auf den Begriff ein, der in der letzten Ausgabe geschrieben wurde. Das war von der Kabarettistin Annie Hartmann und sie hat das oben links im Eck geschrieben: Klimaaktivismus ist kein Verbrechen. Deine Gedanken dazu?
Volle Zustimmung, muss ich sagen. Hat den Grund, dass ich selbst aus der Klimabewegung komme. Ich war jahrelang bei den Fridays for Future aktiv in Innsbruck und in Österreich und stimme dementsprechend zu: Klimaaktivismus ist kein Verbrechen. Aber auch nicht nur, weil ich dort selbst aktiv war, sondern auch, weil das Ziel des Klimaaktivismus ja ist, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren. Die Lebensgrundlagen unserer Generation, der zukünftigen Generation und auch von Menschen, die nicht in Europa leben und ja nichts für die Klimakrise können, wie wir es für in Europa können. Und dementsprechend wir hier eine große Verantwortung haben in Europa, die Klimakrise einzubremsen. Und ja, die Klimaaktivisten, die sich ja mit allem, was sie haben, mit ihrer Zeit, mit ihrem Ehrenamt dafür einsetzen. Und deswegen: Klimaaktivismus ist kein Verbrechen. Zustimmung von meiner Seite.
Du bist ja Klimapsychologe. Klimapsychologie war zumindest mir davor nicht wirklich ein Begriff. Kannst du uns kurz erklären, was ein Klimapsychologe ist und was er macht?
Zunächst einmal, was ist Klimapsychologie überhaupt? Hier geht es nicht darum, irgendwie das Klima zu therapieren. Das ist so häufig eine Frage, die mich erreicht. Nein, es geht nicht darum. Die Klimapsychologie ist im Großen und Ganzen eine Spezialdisziplin der Psychologie und die Psychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von uns Menschen. Und was die Klimapsychologie sich jetzt konkret anschaut, ist: Wie verhalten wir Menschen uns im Kontext der Klimakrise? Wie erleben wir Menschen die Klimakrise? Typische Fragestellungen sind hier: Unter welchen Bedingungen verhalten sich Menschen klimafreundlich? Was steht Menschen bei klimafreundlichem Verhalten im Wege? Und ja, wie lässt sich klimafreundliches Verhalten fördern? Und was ich ganz konkret tue als Klimapsychologe ist, ich mache Trainings, Keynotes und Beratungen zu dem Thema, wie man für Nachhaltigkeit motiviert, mobilisiert und kommuniziert.
Was sieht man denn aus deiner Sicht am meisten? Eher Optimismus, Pessimismus? Ist es den Menschen eher gleichgültig, was passiert?
Hier ist anzumerken erstmal, dass wir ein sehr, sehr hohes Problembewusstsein in der Gesellschaft haben. 95% aller Menschen in Deutschland unterstützen Klimaschutzmaßnahmen, was ja erstmal wirklich eine enorm hohe Zahl ist. 80% der Menschen machen sich auch Sorgen um die Folgen der Klimakrise und ja, auch 75% der Menschen sagen, die Klimakrise zeigt heute schon ihre negativen Auswirkungen, nicht erst in 50 Jahren. Das zunächst einmal, wo wir stehen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass knapp 40% sagen, es wird übertrieben, was die Folgen der Klimakrise angeht. Das heißt, wir sind hier in einem gewissen Spannungsfeld. Die Folgen sind den Menschen bewusst. Es ist ein wichtiges Thema. Vereinzelt denken wird aber noch angenommen, dass übertrieben wird. Ja, das heißt, spannende Situation, in der wir uns gerade befinden. Gesamtgesellschaftlich ist aber auch anzumerken, dass es so ist, dass wir im Jahre 2024 eine Situation haben, dass für Menschen die Klimakrise nicht mehr Priorität Nummer eins ist. Das war 2019 circa anders, gerade auch in der Hochphase von Fridays for Future. Aktuell ist es so, dass andere Themen den Menschen mehr schlaflose Nächte bereiten. Themen wie Inflation, wie die Energieversorgung, die Rente und auch Migration sind den Menschen gerade wichtiger. An der Stelle ist mir aber anzumerken, das heißt nicht, dass die Menschen sich weniger Sorgen um die Klimakrise machen, sondern wir richten nur weniger unseren Fokus darauf. Ja, wir Menschen haben einen begrenzten Pool an Aufmerksamkeit für Bedrohungen und aktuell liegt der Fokus einfach mehr auf anderen Themen und weniger auf der Klimakrise.
Du hast die Migration angesprochen, das ist jetzt aber auch ein Thema, das auch durch den Klimawandel ein großes Thema werden könnte, auch durch eben Klimaflüchtlinge dann, und das ist nicht so zu unterschätzen.
Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Und auch absolut nachvollziehbar von den Menschen, die sagen, okay, ich kann hier nicht mehr leben, es ist zu heiß, auf meinen Äckern wächst nichts mehr, es ist draußen 40 Grad plus, dass sie ihre Heimat schweren Herzens verlassen müssen. Diese Menschen würden sich natürlich auch wünschen, viel lieber dort zu bleiben und letztendlich aufgrund der Klimakrise, die ja wir verursacht haben, ja auch größtenteils, müssen diese Menschen ihre Heimat verlassen, was natürlich fürchterlich unfair ist.
Es hat ja aufgrund des Klimawandels auch schon vor 500, 600, 700 Jahren Naturkatastrophen gegeben, Überflutungen, Tornados und so weiter. Früher hat man auch schon andere Schuldige gesucht. Es gab quasi Hexenjagden eigentlich und da wurden dann irgendwelche Leute gesucht, die nichts dafür können, weil sie einen Pakt mit dem Teufel oder so etwas gemacht haben. Viele hunderte Jahre später, zur heutigen Zeit, ist das nicht immer noch so, dass wir Sündenböcke suchen und lieber auf andere zeigen als auf uns?
Tatsächlich ja, weil wenn wir auf andere zeigen können, dann müssen wir uns nicht bei der eigenen Nase fassen. Und das sehen wir auch immer wieder auch von PolitikerInnen, die sagen, ja, aber China, ja, aber USA, ja, aber die anderen und sich dementsprechend aus der Verantwortung stehlen. Wir haben ja in den letzten Jahren einen spannenden Wandel verfolgen können, weg von den Aussagen aus der Politik, dass es die Klimakrise nicht gäbe, hin zu Verzögerungstaktiken, dass eigentlich alle Parteien mit wenigen Ausnahmen, in Deutschland die AfD, in Österreich ist ja die FPÖ da auch ein bisschen skeptisch, sagen, Klimaschutz existiert und ist wichtig, aber es wird sehr viel verzögert und gebremst. Und da ist eine dieser Verzögerungstaktiken zu sagen, ja, aber die anderen müssen doch erstmal.
Du hast es auch schon angesprochen, viele Menschen wollen ja etwas gegen den Klimawandel tun und sind sich auch bewusst gewissermaßen, dass es ein Problem gibt, sind dann aber doch ein bisschen zu bequem vielleicht, dass sie auf gewisse Sachen verzichten. Wo ist denn dieser Konflikt zwischen diesen umweltfreundlichen Überzeugungen und den unnachhaltigen Verhalten dann?
Der Konflikt liegt letztendlich in unseren Strukturen. Wir leben aktuell einfach noch in keiner nachhaltigen Welt. Auch egal, wie man sich verbiegen würde, in unserer Gesellschaft, wir würden unseren CO2-Fußabdruck nicht auf das Level bekommen, was wir eigentlich bräuchten, um unsere Klimaziele zu erreichen. Einfach, weil die Strukturen es nicht hergeben. Und dementsprechend ist es sehr anstrengend in unserer Welt aktuell noch, sich klimafreundlich zu verhalten. Letztendlich sollte es ja eigentlich so sein, dass das klimafreundliche Verhalten der Standard ist, günstig ist und bequem ist. Aber ja, wenn wir uns unsere öffentliche Infrastruktur zum Beispiel anschauen oder die Essensangebote in den Mensen, dann ist klimafreundliche Mobilität in dem Fall oder Ernährung noch eine ganz schöne Mammutaufgabe, die uns Energie kostet. Und letztendlich ist es dann natürlich auch schwerer, Menschen davon zu überzeugen. Und man hört es immer wieder, und das zeigen auch die Zahlen, dass viele Menschen auch glauben, fast 30-40%, dass sich Klimaschutz auf unsere Lebensqualität auswirken wird. Und das ist ja schade, dass dieses Missverständnis noch sehr weit verbreitet ist, weil letztendlich können wir durch ambitionierten Klimaschutz ja unsere Lebensqualität sehr erhöhen. Ganz konkret ein Beispiel, wenn wir in Städte schauen und autofreie Städte gestalten, was für Möglichkeiten wir hätten für die Gestaltung der Innenstädte mit Cafés, mit Grünanlagen und so weiter. Und das hat natürlich Lebensqualität dann für alle. Und ich denke, gerade diese Co-Benefits von Klimaschutz, die sollten wir uns viel mehr vor Augen führen und uns überlegen, hey, wir haben eine Welt zu gestalten, wir haben so viele Möglichkeiten, lass es uns doch angehen und ja, uns eine lebenswerte Zukunft gestalten.
Du sprichst da gerade auch sehr, sehr viele Themen an, die interessant sind, gerade dass es eben auch an Möglichkeiten oft fehlt, man will sich einsetzen, aber das ist dann eine große Überwindung auch. Ich habe das auch mit Veronika Kurz besprochen, sie war auch hier von der letzten Generation und sie hat gemeint, dass das auch eine Arbeit ist irgendwo, dass man klimafreundlich lebt. Wie sehr spielt denn das heute auf die Psyche auch mit ein, dass man vielleicht auch den Druck von den Menschen bekommt, also von unserer Gesellschaft, dass man sich klimafreundlich verhalten muss? Mhm.
Der Druck ist vor allem, glaube ich, auch gerade bei den Klimaaktivisten sehr zu spüren. Man hat es auch immer wieder in den Medien in den letzten Jahren gesehen, wenn sich ein Aktivist nicht gefühlt 100% klimafreundlich verhält, dann gibt es ein ziemliches Bashing, zum Beispiel wenn Menschen zur Klimakonferenz fliegen oder ähnliches. Und es wird ein großer Perfektionismus erwartet. Also wenn man sagt, einer Person ist Klimaschutz wichtig, dann wird auch erwartet, dass man 100% sich danach verhält. Aber dann sind wir wieder beim Thema Strukturen. Es ist ja gar nicht möglich. Und auch da, das ist ein Mechanismus dieser Menschen, dann auch mit dem Finger wieder auf andere zu zeigen, um zu sagen, hey, der Klimaaktivist, die Klimaaktivisten, die fällt sich auch nicht 100% klimafreundlich. Wieso soll ich mich dann klimafreundlich verhalten? Und genau, deswegen möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, es ist eine Frage der Strukturen.
Genau, und das ist, wie du es auch ansprichst, also diese 100%ige Klimafreundlichkeit kann man auch nicht erreichen. Und ich glaube, das ist auch nicht zu erwarten von einzelnen Personen, sondern man kann ja bestmöglich sich dahingehend bewegen und immer Schritt für Schritt Sachen machen. Aber ich glaube, dass das eben dieser Zwiespalt, den wir heute sowieso in unserer Gesellschaft haben, wahrscheinlich ist, dass entweder oder, genau. Irgendwas dazwischen gibt es ja nicht
mehr. Genau, und dabei gibt es ja so viele Abstufungen dazwischen. Und wie du auch richtig gesagt hast, jeder Schritt zählt. Und ein kleiner Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, hey, was kann ich eigentlich tun? Da möchte ich an zwei Punkte verweisen an der Stelle. Schaut gerne mal auf die Website daskannstdutun.de. Da findet ihr sehr hilfreiche Tipps und Tricks und auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo ihr euren Platz finden könnt, wo ihr euch einbringen könnt. Oder schaut gerne mal in das Buch Hoch die Hände Klimawende von Gabriel Baunach rein. Super Buch mit vielen hilfreichen Tipps und Tricks, wo man sich einbringen kann, was wirkungsvoll ist und ja, was wir in diesen Zeiten aktuell eigentlich für Menschen brauchen und wo sie sich einbringen.
Das sind schon mal gute Tipps, wie man da ein bisschen einsteigen kann oder sich auch noch weiter ausbilden sozusagen. Wie können wir Menschen aber weiterhin motivieren, umweltfreundlicher zu handeln? Mhm.
Ein wichtiger Aspekt ist hier auf jeden Fall die Co-Benefits hervorzuheben und zu sagen, nicht immer klimafreundliches Verhalten des Klimas wegen zu tun, sondern es hat ja letztendlich auch Vorteile für den Geldbeutel. Wenn wir uns heute eine Solaranlage installieren, das lohnt sich nach wenigen Jahren. Das ist ein super Deal. Weiterer Vorteil ist das Thema Gesundheit. Vegetarische Ernährung kann sehr, sehr gesund sein. Oder auch das Radl zu nehmen ist ja gesundheitlich super. Das heißt, auch wenn wir Menschen erreichen wollen, denen das Klimathema vielleicht noch nicht so am Herzen liegt, können wir auf die Co-Benefits verweisen, zum Beispiel den Geldbeutel oder die Gesundheit, um auch diese Menschen mitzunehmen. Und was generell in der Klimakommunikation zu empfehlen ist, ist auch, ja, mehr Geschichten zu erzählen, Erfolgsgeschichten zu erzählen und den Leuten zu sagen, hey, es geht. Und ja, wir Menschen lieben Geschichten von klein auf. Wir lieben es, Geschichten zuzuhören. Wir lieben es, Filme zu schauen, Bücher zu lesen und so weiter. Wir hören bei Geschichten einfach besser hin und merken uns das auch besser. Und wenn wir sehen, bei den anderen hat es funktioniert, gerade auch wenn wir uns mit der Hauptperson in der Geschichte gut identifizieren können, dann motiviert uns das auch.
Ist es vielleicht auch, oder wäre es von Vorteil, wenn wir ein bisschen geduldiger sein würden? Weil das ist für mich immer auch so, viele wollen das ja, wenn etwas passiert, dann muss es jetzt sein. Und wenn wir uns ändern, dann müssen die Maßnahmen auch jetzt gleich fruchten. Ist ja aber nicht der Fall. Siehst du da eine gewisse Ungeduld bei den Menschen, dass sie vielleicht einfach mal abwarten müssten? Weil es tut sich ja doch viel Gutes, wie man auch hier im Podcast jetzt schon öfters gehört hat. Nur wird das nicht so gut kommuniziert.
Mhm. Ja, das ist die große Challenge bei der Klimakrise. In der Psychologie reden wir bei der Klimakrise auch von einem super wicked problem, weil wir müssten, also die Klimakrise ist ja ausgelöst durch so winzige Teilchen, die wir gar nicht sehen, die irgendwie rumschwirren und ja nach und nach irgendwie unseren Planeten erhitzen um wenige Grad, aber trotzdem hat das natürlich massive Auswirkungen und gleichzeitig sehen wir die Auswirkungen erst in vielen Jahren und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Menschen, die hauptverantwortlich sind für die Klimakrise, eigentlich auch die sind, die sich ändern müssten, damit wir das Ganze lösen können. Also es ist ein super verstricktes und schwer zu lösendes Problem, bei dem es auch hier und da mal etwas Geduld braucht. Konkretes Beispiel sind natürlich Maßnahmen der Politik, die heute getroffen werden müssen, damit wir uns auf dem Pfad zur Nachhaltigkeit begeben, die hin und wieder natürlich jetzt nicht gleich morgen ihre Früchte tragen, aber in den nächsten Jahren und hier auch, ja, wir ein bisschen Geduld brauchen, aber es sich auch am Ende ja auch auszahlen wird. Das ist ein Investment, das wir ja auch in die Leben unserer Kinder und Enkelkinder machen. Und deswegen, ja, lasst uns gerne auch hier und da ein bisschen in Geduld üben.
Wir haben dann zum Abschluss immer einen Wordrap, also 5 kurze Fragen, 5 kurze Antworten.
Da freue ich mich drauf.
Ein Tipp, um die eigene mentale Gesundheit nicht zu sehr vom Klimawandel abhängig zu machen.
Aktiv werden, vor allem mit anderen.
Was sollte man unbedingt vermeiden bei der Klimathematik?
Zu sehr den erhobenen Zeigefinger rausholen und andere versuchen zu belehren.
Eine wichtige Erkenntnis aus der Klimapsychologie.
Geschichten sind wichtiger als Fakten. Wir sind nicht 100% rationale Wesen. Wir haben große Anteile in uns, die emotional sind und die unser Verhalten über den emotionalen Weg steuern. Wir sind keine rationalen Menschen zu 100%.
Wenn der Klimawandel eine Persönlichkeit hätte, wie wäre sie?
Das ist eine spannende Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich stelle sie mir als sehr ruhige alte Person vor, die nach und nach uns sagt, was passiert, und die auch sagt, ihr könnt etwas tun, ich kann meinen Einfluss zurücknehmen, aber ihr müsst etwas tun. Und uns auch ein bisschen Zeit dafür gibt, aber auch sagt, ihr habt nicht mehr viel Zeit.
Perfekt. Und welche Schulnote würdest du der deutschen Klimapolitik geben?
Eine 4-.
Kurz, knapp, klimafreundlich. Das war der Klimaquickie Nummer 11 bereits. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Ausgabe auf allen gängigen Plattformen zu hören, wie Spotify, Google, Apple Podcasts und so weiter und eben auch zu sehen auf dem YouTube-Channel der ProMedia. Gerne folgen, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst, auch auf den Social Media Channels unter promedia.kommunikation auf Instagram zum Beispiel. Lieber Fabian, vielen Dank für deine Aufklärung, was Klimapsychologie ist und was man da genau macht.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht.
Und du darfst jetzt auch noch an unsere Klimawand und dir einen Begriff ausdenken, den du raufschreibst. Und welcher das ist, das erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer dann in der nächsten Ausgabe von Klimaquickie. Bis dahin und bleibt nachhaltig.